Guten Morgen. Im Laufe dieser Predigtreihe haben wir immer wieder auf einen Schlüsseltext in Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 42 bis 47 zurückgeblickt. Und in diesem Abschnitt wird die erste Gemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, gegründet. Und es ist wichtig, diesen Abschnitt zu betrachten und die Merkmale der ersten Gemeinde zu erkennen und dann, wie diese Merkmale auch heute noch in der Gemeinde zu sehen sind. Wir wollen diesen Abschnitt nochmal lesen und dann zwei Merkmale einsehen, die wir hier in diesem Text finden. So, ich lese das erstmal für uns vor. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So. Der Titel dieser Predigt lautet Gemeinschaft und Großzügigkeit aus Kultur die Gemeinde, als Kultur der Gemeinde Gottes. Ich weiß, es gibt eine falsche Buchstabierung in der Titel dort. Ich weiß nicht, was passiert hat. Lasst uns vorgehen, dass es richtig buchstabiert ist. Als ich den PowerPoint erstellt habe, also es lässt mich nicht so eine Asset tippen und es gab nur ein T, aber jetzt gibt es ein Asset und zwei T, aber das ist egal. Also Gemeinschaft und Großzügigkeit aus Kultur der Gemeinde Gottes, das ist wichtig. Wir sehen in Vers 42 hier in Apostelgeschichte, dass die Gläubigen beständig in der Gemeinschaft geblieben sind. Und dann später in Vers 44 bis 45 sehen wir, dass die Gläubigen alle Dinge gemeinsam hatten, ihren Güter und Besitztümer verkauften und denen verteilten, die in Not waren. So diese beiden Dinge, so Gemeinschaft und Großzügigkeit, sind in einer Gemeinde sehr wichtig. Und sie sollten wirklich die Kultur der Gemeinde zeigen. Also lasst uns erstmal mit der Gemeinschaft beginnen. Was bedeutet das, wenn es heißt, dass sie beständig in der Gemeinde sind? Beständig in der Gemeinschaft geblieben sind. Das bedeutet, dass die Nachfolger Jesu sich dieser neuen Gemeinschaft von Menschen hingeben, die sich mit Jesus und untereinander identifiziert hatten. Eine andere Übersetzung von der Bibel benutzt das Verb verharren, also sie verharrten in der Gemeinschaft. So, diese tiefe Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die von Liebe geprägt ist, ist ein Zeichen für diejenigen, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, dass etwas an uns anders ist. Jesus selbst hat das gesagt in Johannes Kapitel 13, Verse 34 bis 35, sagt Jesus hier, es geht nicht. So, kannst du das vielleicht weitergehen, David, sorry. In Johannes 13, Verse 34 bis 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, dieses Gebot, einander zu lieben, kommt eigentlich im Neuen Testament 16 Mal vor. So, es ist klar, dass dies etwas ist, das für die Nachfolger Jesu wichtig sein sollte. Und wir müssen auch bemerken, dass Jesus dieses Gebot nicht mit irgendwelchen Einschränkungen versieht. Er sagt nicht, liebt einander, solange ihr in allem übereinstimmt. Und er sagt nicht, liebt einander, solange eure Persönlichkeiten nicht aufeinander prallen. Er sagt nicht, liebt einander, solange sie so aussehen wie du oder aus einem bestimmten Land oder mit einem bestimmten Hintergrund kommen. So wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben, unabhängig von diesen anderen Faktoren. Ich glaube, ich habe schon diese Geschichte einmal in einer Predigt erzählt, aber ich finde, es ist sehr aktuell jetzt. Als ich an der Bibelschule studiert habe, hatte ich so eine Klasse über Islam, und der Professor von dieser Klasse hat früher in seinem Leben in Jerusalem gewohnt. Und er war Mitglied in einer Gemeinde, und die Mehrheit der Mitglieder in dieser Gemeinde waren messianische Juden, also das heißt Juden, die an Jesus geglaubt haben als Messias für ihre Rettung. Aber der Pastor war palästinensisch. Und es gab auch andere Mitglieder, die palästinensisch waren. Und es gab so eine tiefe Einheit in dieser Gemeinde. Also das ist jetzt aktuell, wir sehen jetzt diesen Krieg in der Nahost und diesen Streit zwischen diesen Völkern. Aber in dieser Gemeinde gab es Einheit. Warum? Es geht um Jesus. Ihre Identifikation mit Jesus war tiefer als alle anderen Dinge. Also das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, dass also eine Person aus Israel kommt oder Palästina oder also wo auch immer. Das heißt nicht, dass es ist nicht wichtig, wenn du aus Deutschland kommst oder aus den USA, wie meine Familie und ich oder woher du kommst, das ist ja wichtig. Es sagt etwas über uns, aber das Evangelium und unser Glauben an Jesus bricht diese Barrieren nieder und hat uns in eine neue Familie mit anderen gebracht. Und die Wahrheit ist, dass wir haben Brüder und Schwestern in Christus, die uns nicht ähnlich aussehen und von denen wir einige noch nicht getroffen haben. Wir stehen näher und haben eine tiefere Beziehung zu ihnen als selbst zu Familienmitgliedern, die Jesus nicht kennen. So ist die Einheit und diese Identifikation mit Jesus wichtig. Das ist die Gemeinschaft. Wir haben diese Gemeinschaft miteinander. Und wie gesagt, das soll nicht heißen, dass die Familie nicht wichtig ist. Die Bibel spricht sehr klar, die Familie ist wichtig. Aber unsere Identifikation mit Jesus ist größer als die Identifikation mit unserer Familie. Und das ist es, was es bedeutet, sich Jesus als Herrn zu unterwerfen. Er ist der Erste. Er ist der König in meinem Leben und in deinem Leben. Also unsere Liebe zu Gott und daraus abgeleitet unsere Liebe zueinander ist ein äußerst wichtiges Merkmal der Gemeinde. Und dieses Gebot der Nächstenliebe, also Liebe einander, ist zwar das häufigste in dem Neuen Testament. Aber es gibt noch viele andere so Einandergebote, könnte man sagen, die im Neuen Testament zu finden sind. Und ich gebe euch eine Liste, ich gehe schnell, also nur, dass ihr hört, dass es so viele gibt und dass es wichtig ist. Also dazu gehören, seid herzlich gegeneinander, das ist Römer Kapitel 12, Vers 10. Seid gleichgesinnt gegeneinander, Römer 12, Vers 16. Spornt einander an, 1. Thessaloniker 5, 11. Ermahnt einander, Kolosser 3, 16. Sorge füreinander, 1. Korinther 12, Vers 25. dient einander durch die Liebe, Galater 5,13. Einer tragt des anderen Lasten, Galater 6,2. Mit Langmut einander in Liebe ertragen, Epheser 4,2. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, Epheser 4,32. Tröstet nun einander, 1. Thessalonicher 4,18. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10, Vers 24. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Mühen. 1. Petrus 4,9. Und bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Jakobus 5, Vers 16. Und es gibt noch mehr in dem Neuen Testament. Die wichtigste Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, ist, machen wir das? Also lieben wir einander? Und wenn nicht, dann bleiben wir nicht beständig in der Gemeinschaft. Wir verharren nicht in der Gemeinschaft. Wir zeigen einander keine Liebe und wir zeigen einer verlorenen Welt nicht, dass wir Jesus kennen und lieben. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, würden wir zugeben, dass wir bei einigen dieser Gebote versagen. Ich kann das also für mich selbst sagen. Ich bin nicht perfekt und manche dieser Gebote habe ich versagt. Und so unsere erste Antwort vielleicht, diese Dinge Gott und einander zu bekennen. Wir müssen Buße tun und eine neue Richtung einschlagen. Wir müssen den Heiligen Geist bitten, uns in die Wahrheit zu führen und damit zu beginnen, diese Liebe füreinander zu demonstrieren. Und wenn es irgendetwas gibt, das wir aus dieser Predigt mitnehmen können, dann ist es das, dass wir uns Buße tun sollen und eine neue Richtung einschlagen und um Vergebung bitten. Ja, es gibt noch ein zweites Merkmal für uns heute, diese Predigt, die wir heute betrachten sollen. Das ist die Großzügigkeit. Großzügigkeit konzentriert sich in der Regel darauf, wie wir mit Geld umgehen. Und dafür gibt es einen guten Grund. Wir werden uns gleich mit Geld befassen. Aber zuerst muss es gesagt werden, dass Großzügigkeit in allen Lebensbereichen gilt. Es ist eine Frage der Verantwortung oder Verwaltung. Und das beschränkt sich nicht nur auf Geld. Also bist du ein guter Verwalter deiner Zeit? Bist du großzügig gegenüber anderen und dienst du ihnen mit einem großzügigen Herzen? Was ist mit deinem Besitz? Bist du geizig mit deinem Besitz und teilst nur ungern mit anderen? Das ist ja eine Frage des Herzens. Jesus selbst sagte dies in Matthäus Kapitel 6, Vers 21. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann wirst du dich bemühen, ein guter Verwalter der Dinge zu sein, die er dir in diesem Leben gegeben hat. Und das führt zu Großzügigkeit. Gott war großzügig und gnädig zu uns. Also sollten wir auch großzügig und gnädig zu anderen sein. Deine Handlungen sind so wie ein Spiegelbild deines Herzens. So, wir sollen ja versuchen, großzügig in allen Lebensbereichen zu sein. Aber doch nun kommen wir zu dem Thema Geld. Man kann nicht über Großzügigkeit sprechen, ohne Geld zu erwähnen. Und ich weiß, dass Geld nicht das angenehmste Thema ist, über das man sprechen kann. Aber es ist wichtig, denn Geld kann uns zur Sünde leiten, wenn wir ihm mehr Wert beimessen, als wir sollten. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10 schreibt Paulus, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. So, das bedeutet nicht, dass das Geld selbst böse ist. Geld ist nur so eine Sache. Es ist etwas, das wir benutzen, jeden Tag in unserer Welt und in unserem täglichen Leben Transaktionen zu tätigen, so wenn wir so einkaufen oder wenn wir zum Supermarkt gehen, Brot kaufen oder wenn wir also neue Kleidung kaufen, dann ja, benutzen wir Geld. Das ist, Geld selbst ist nicht schlimm. Es ist die Liebe zum Geld, die das Problem ist. Und Jesus spricht in den Evangelien mehr über Geld als über jedes andere Thema. Und in vielen dieser Fälle handelt es sich um Gleichnisse oder Metaphern, aber es ist dennoch interessant zu sehen, dass Jesus in diesen Situationen das Geld als Beispiel benutzt. Und diejenigen, die gute Verwalter sind in diesen Geschichten, werden für ihren Gehorsam gelobt. Und diejenigen, die es nicht sind, werden verurteilt. Auch hier zeigt sich also, dass die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, ein Spiegelbild unseres Herzens ist. Außerdem ist es zu beachten, dass das normale Muster des Gebens in dem Neuen Testament im Kontext der Ortsgemeinde stattfindet. Das ist auch ein Grund, warum dieses Merkmal heute hervorgehoben wird. In Apostelgeschichte 2 haben wir gesehen, dass die Christen in der Gemeinde in Jerusalem alles gemeinsam hatten, ihre Besitztümer verkauften und den Bedürftigen gaben. In 2. Korinther Kapitel 9, was wir heute schon gelesen haben, ging es darum, dass die Christen in der Gemeinde in Korinth Geld sammelten, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen, weil dort eine Hungersnot herrschte und die Gläubigen Unterstützung brauchten. Auch andere Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, spendeten für diesen Zweck, für diesen Grund. In Römer Kapitel 15 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und bittet sie, ihn bei seinen Versuchen nach Spanien zu gehen und dort das Evangelium mit Menschen zu teilen, die es noch nicht gehört haben, finanziell zu unterstützen. In 1. Timotheus Kapitel 5 geht es darum, wie die Gemeinde für Witwen sorgen soll und wie Älteste, insbesondere diejenigen, die sich in der Verkündigung und Lehre engagieren, versorgt und finanziell unterstützt werden sollen. Alle diese Dinge stehen im Zusammenhang mit der Ortsgemeinde. So, was bedeutet das praktisch für uns als Gemeinde? Wie sollten wir mit unserem Geld umgehen? Es gibt zwar so viele großartige Organisationen, an die man spenden kann, und das ist auch so keine schlechte Sache, aber wie gesagt, das Muster in dem Neuen Testament ist, zu der Ortsgemeinde zu geben. Also, aber gibt es eine Regel dafür, wie viel man geben sollte? So viele Menschen zum Beispiel schauen auf das Alte Testament und das Thema des Zehnten. Also es ist klar, was das bedeutet von dem Wort. So es ist ein Zehntel von alles, das man hat, und gibt Gott diesen Zehnten. Über das Geben des Zehnten kann man ja argumentieren, und ich werde nicht versuchen, mit jemandem zu streiten, wenn er sich entscheidet, den Zehnten an die Gemeinde zu geben. So, wenn es das ist, was der Herr dich tun lässt, dann ist das ja großartig. Und es kann einer Person helfen, dem Herrn mit 90% mehr zu vertrauen, als sich selbst mit 100%. Das ist ja keine schlechte Sache. Es muss aber jedoch gesagt werden, dass das Gebot, den Zehnten zu geben, nicht im Neuen Testament zu finden ist. Wenn man sich einen Text wie 2. Korinther 9, Vers 7 ansieht, wie gesagt, wie wir schon früher gelesen haben, heißt es, ich habe das übersprungen. Ich habe das nicht in PowerPoint erstellt. Aber ja, 2. Korinther 9, Vers 7, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, wir sehen das wieder, es geht um das Herz. Es geht nicht darum, eine Regel strikt zu befolgen. Gott macht sich Sorgen um die Herzen seiner Nachfolger. Also schätzen Sie Gott oder schätzen Sie die Dinge dieser Welt? Es gibt auch hier eine Geschichte in den Evangelien, die diesen Punkt hervorhebt. In Lukas Kapitel 21, Verse 1 bis 4 sieht Jesus, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legen, also in dem Tempel. Und dann sieht er eine arme Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinlegt. Also gemessen am Geldwert waren sie nicht viel wert, also fast nichts. Aber Jesus ehrt sie und ehrt nicht die reichen Leute, die mehr Geld gegeben haben. Er sagt in dieser Geschichte, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. So, die Reichen gaben, weil sie zusätzliches Geld hatten. Und für sie war das kein Problem. Und es war auch dann kein Opfer. Aber die arme Witwe gab alles. Sie vertraute darauf, dass Gott für sie sorgen würde. Und sie wollte das wenige Geld, das sie hatte, zu Gott geben. Ihr aufopferungsvolles Geben würde also gewürdigt und gelobt. Diese Geschichte passt perfekt zu dem Text wieder aus 2. Korinther 9, in Kapitel 6. Paulus schreibt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. So, es geht nicht darum, Segnungen in dieser Welt zu erhalten, also Gott verspricht das nicht, sondern in der Ewigkeit. Wir sammeln Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. Und wenn du weiter in Kapitel 9 liest, wirst du sehen, dass dieses Herz der Großzügigkeit, Dankbarkeit und Lobpreis für Gott hervorbringt. Es führt uns dazu, den Herrn richtig anzubeten. Ein Herz, das nicht in allen Bereichen des Lebens Gott unterworfen ist, kann Gott nicht richtig anbeten. Wir müssen also fragen, gibt es Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns Gott nicht unterordnen? Um besonders auf die heutigen Themen einzugehen, gibt es in dieser Gemeinde eine Kultur der biblischen Gemeinschaft und Großzügigkeit? Wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Wie sieht es in deinen Beziehungen? So, was die Gemeinschaft betrifft, sind deine Beziehungen zu anderen Gläubigen von Liebe geprägt. Zeigst du der Welt deine Liebe zu Gott und auch deine Liebe zu der Gemeinde? Wird diese Liebe durch Dienst, Gebet, Ermutigung, Zurechtweisung, wenn das nötig ist, Ehre, Vergebung und so weiter gezeigt? Bist du in Bezug auf Großzügigkeit ein guter Verwalter dessen, was Gott dir anvertraut hat? Gibst du aus Überfluss, aus Widerwillen oder aus Zwang? So, wenn ja, das ist nicht gut. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sollen aus einem Herzen herausgeben, das Gott liebt, und aus dem Wunsch heraus großzügig zu sein. Also wo ist dein Herz? Das ist die Hauptfrage für uns heute. Ich denke, wir sollten uns als Gemeinde ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu beten. Also die Musiker werden kommen und spielen, und wir sollten die nächsten paar Minuten nutzen, um nachzudenken, zu reflektieren und den Herrn zu bitten und zu zeigen, wo wir ungehorsam sind. Vielleicht gibt es Sünden, die du Gott bekennen musst. Also die gute Nachricht ist, dass man Vergebung finden kann. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er gibt Vergebung. Wir können unsere Sünde bekennen, Buße tun und Gott wird uns vergeben. So bitte den Herrn, dir ein Herz für seine Gemeinde zu schenken. Zeige deine Liebe auf greifbare Weise. Bitte den Herrn, dir ein Herz der Großzügigkeit zu geben, dass du aufopferungsvoll gibst, weil dein Herz mehr an Gott hängt als den Dingen dieser Welt. So nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um in Stille zu beten, wo du bist. Und nachdem ich gebetet habe, betet ihr dort, wo ihr seid, in Stille. Und die Musiker werden etwas spielen. Und nach ein paar Minuten werden sie anfangen zu singen. Und wir können auch mitsingen und gemeinsam den Herrn anbeten. So, ich bete zuerst. Himmlischer Vater, du bist so großzügig und gnädig zu uns. Wir haben gegen dich gesündigt und dafür brauchen wir einen Erlöser. Die gute Nachricht ist, dass du uns Vergebung schenken kannst. Also Gott, wo wir ungehorsam sind, bitte zeig uns das und wir müssen unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Also Gott, wo auch immer wir ungehorsam sind, in welchen Lebensbereichen wir ungehorsam sind, gib uns ein neues Herz, das dich liebt, mehr als die Dinge dieser Welt. Und Gott, wir beten für unsere Gemeinschaft miteinander und mit anderen Christen in dieser Stadt, in dieser Welt. Gott, du hast uns gerettet, also nicht nur von unseren Sünden, aber auch so, damit wir zu einer Familie gehören dürften, die Familie Gottes. Also Gott, wir beten, dass diese Gemeinschaft miteinander, also dieser Welt zeigen würde, dass du uns liebst, dass du uns gerettet hast, dass du uns auch geändert hast, dass wir neue Schöpfung sind. So Gott, lass uns dann diese Zeit benutzen, um zu reflektieren, um darüber nachzudenken und um zu beten, also für Vergebung, für Klarheit, für Weisheit, wie wir diese Gemeinschaft und diese Großzügigkeit zeigen können. Sei mit uns. Amen.